Ja, einen wunderschönen Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in der Bibel lest und wenn ihr die ein oder andere Begebenheit liest, dann kommt einem das oft vor, als wäre man oder als würde man so einen alten Film anschauen. Man hat ihn gefühlt schon 100 Mal gesehen, aber immer wieder neu, wenn man mitbekommt, dass dieser alte Film irgendwo spätabends im Fernsehen auf einem der unzähligen Programme läuft, dann versucht man wach zu bleiben und dann versucht man sich in diese schöne alte Geschichte zu versenken. Burkhard, wenn du die Präsentation mal aufmachen könntest, genau. Einer dieser Filme, ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt, ich denke, das ist einer der Lieblingsfilme von Bettina, Drei Männer im Schnee. Eine Geschichte von Erich Kästner. Und auch wenn ich manchmal rummose, schon wieder, ist es wirklich eine schöne Geschichte. Und es macht einfach Spaß zuzuschauen, weil sie, so wie man das damals gemacht hat, sehr einfach und klar menschliche, ich sag jetzt mal, Regungen und Ziele und Verhaltensweise ein Stück weit charakterisiert, auch mit den dort ja, aktiven Schauspielern. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, man freut sich einfach, sich so einen Film, so eine alte Erinnerung nochmal anzuschauen. In dem biblischen Text, in dem Abschnitt, der heute Morgen vor uns steht, da ist es sicherlich so ähnlich. Ein Abschnitt, den ihr mit Sicherheit schon dutzende Male gehört habt, über den ihr dutzende Male etwas gehört habt. Aber ich möchte ihn trotzdem nochmal vor unsere Augen stellen, weil ich denke, dass wir eine ganz wichtige und entscheidende Sache von ihm lernen können, aber dazu komme ich zum Schluss. In der Apostelgeschichte, im Kapitel 8, da finden wir eine Begebenheit, die geht los mit dem Vers 26. Da heißt es, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Philippus war ein Missionar, ein Diakon. Er verkündigte das Wort Gottes und er setzte sich in seiner Gemeinde für die Armen ein. Man kann sagen, er war so eine Art Sonderbeauftragter Gottes. Denn auch in der Begebenheit, die wir hier gelesen haben, im Vers 26, da schickt ihn Gott, da schickt ihn der Herr auf eine besondere Mission, eine spontane Situation, wo seine Hilfe gebraucht wird. Er soll nach Süden auf einen Weg gehen, der von Jerusalem nach Gaza führt. Deswegen habe ich euch das hier mal mitgebracht, also auf der rechten Karte. Der rechte Pfeil, der zeigt Jerusalem und links unten an der Küste die Stadt Gaza. Und damit man sich ungefähr vorstellen kann, also wenn ihr so ein bisschen Vorstellungskraft habt, wie das heutzutage so aussieht, die roten Kringel, das sind diese beiden Städte und dazwischen ist dieser lange Weg von Jerusalem nach Gaza, von dem uns die Bibel hier berichtet, dass dieser Weg recht öde ist. In Vers 27, da heißt es dann weiter, und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Auf diese beschriebene Weise kommt Philippus an die Straße von Jerusalem nach Gaza. Und dort soll ein Wagen vorbeikommen und an diesem Wagen soll er sich halten. Mehr sagt sein Auftrag zunächst nicht. Es war Eigeninitiative gefragt. Aber Philippus war jemand, der auch vorher schon Mut bewiesen hat. Und diesen Mut, den brauchte er auch, denn Er begegnete nicht irgendwem, sondern er begegnete einer hochgestellten Persönlichkeit. Ein enger Mitarbeiter der Königin von Äthiopien. Er war der Herr über ihren ganzen Schatz. Und diese hochgestellte Persönlichkeit war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Wörtlich heißt es übersetzt, um niederzuknien. Ein Repräsentant eines fremden Landes will sich dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs unterordnen. Hört sich etwas eigenartig an, aber ich denke, es ist kein Grund zur Verwunderung, denn zwischen Äthiopien und Israel bestanden eine Menge Verbindungen. Vielleicht stammte die Königin, der Kämmerer diente, wirklich vom König David ab. Oder es sind auf eine andere Art und Weise Menschen nach Äthiopien gekommen, die an den Gott der Bibel glaubten. Bis zur heutigen Zeit finden sich Spuren des Judentums in diesem alten, stolzen afrikanischen Land. Selbst als der Staat Israel gegründet wurde, hatte man eine Menge Äthiopier, die für sich selber das Recht in Anspruch nahmen, Juden zu sein, mit Flugzeugen in das Land Israel geholt. Nun, ob Philippus von diesen alten Verbindungen eine Ahnung hatte oder nicht, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall war Philippus mit der Hilfe des Heiligen Geistes zur rechten Zeit am rechten Ort. Und er stellte dort dem richtigen Menschen die richtige Frage. Wir erinnern uns. Er fragte, verstehst du auch, was du da liest? Ah, hier seht ihr noch mal, das sieht da wirklich ein bisschen öde aus, also ist ein bisschen unscharf, eine öde Landschaft. Und Philippus fragte ihn, verstehst du auch, was du dort liest? Und die beiden, die kommen ins Gespräch. Und von diesem Gespräch lesen wir ab dem Vers 31. Da heißt es, er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn ich jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so machte er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gesicht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber öffnete seinen Mund und begann von dieser Schrift aus, ihm das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Nun, was versteht der Kämmerer an diesen Worten des Propheten Jesaja nicht? Dass ein Schaf ruhig zur Schlachtbank geht und sich dort schweigend das Fell über die Ohren ziehen lässt? Oder dass am Ende dann doch alles gut wird und dieses Schaf, das sein irdisches Leben verliert, mit himmlischem Leben belohnt wird? Nein, das scheint nicht das Problem des Äthiopiers zu sein. Das scheint gar nicht so unwahrscheinlich zu sein. Er will viel lieber wissen, wem diese Prophezeiung gilt. Und deshalb ist er dankbar für die Frage des Philippus. Diese Frage war keine Anmaßung, sondern sie war vielmehr ein Angebot. Und Philippus geht hin und deutet den von Jesaja beschriebenen Gottesknecht als den Sohn Gottes. Er weist hin auf Jesus Christus. In Jesus Christus, da weisen all diese Linien, all diese Beschreibungen zusammen, die in diesem Text stehen. Er selbst ist das Lamm Gottes, das sein Leben geben muss für andere. Er ist der, von dem wir lesen, dass er der gute Hirte ist, der sein eigenes Leben riskiert, um keines seiner Schafe zu verlieren, die ihm anvertraut sind. All dies erläutert der Philippus diesem Äthiopier. Und ich denke, wir alle kennen diese gute, diese frohmachende Botschaft, das, was hier als Evangelium bezeichnet wird. In den Versen ab 36 heißt es weiter, Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn dem Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Der Äthiopier, der nahm die Worte des Philippus, Gottes Wort, auf wie ein Schwamm. Er ist begeistert von dem, was er hört. Es erreicht nicht nur sein Ohr, sondern es erreicht sein Herz. Er kehrt um. Und er hat den Wunsch, Buße zu tun und das auch zu bezeugen. Und spontan will er sich taufen lassen. Ich denke, auch davon hat Philippus ihm erzählt. Wie Gott aus dem, der sich zu ihm bekennt, der seine Schuld vor Gott bringt, einen neuen Menschen macht. Und wie man dies bezeugt durch die Taufe. Reicht diese Begeisterung aus? Oder muss da vielleicht noch ein Glaubensbekenntnis abgefragt werden? Hat er auch wirklich alles verstanden? Nein, wir lesen davon hier in dieser Situation nichts. Es hindert nichts, seine Taufe. Und doch bin ich überzeugt, dass dieser Kämmerer aus Äthiopien einen Satz ein Leben lang in seinem Herzen getragen hat. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und für meine Schuld starb. Dass er für mich alles in Ordnung gebracht hat, mich versöhnt hat mit einem heiligen und gerechten Gott. Nun versinken wir wieder in diesem alten Film spätabends. Und wir sehen das förmlich vor unserem inneren Auge. Wie dieser hochgestellte Mann, dieser Schatzmeister, dieser Kämmerer, sich ein zweites Mal erniedrigt. Zuvor im Tempel in Jerusalem, wo er war, um sich niederzuknien. Und jetzt hier an einem Wasser, an einem Tümpel auf dem Weg nach Gaza. Er kniet nieder an dieser Wasserstelle, bis die Fluten über seinen Kopf sich fließen. Er wird untergetaucht. Er wird getauft. Alles, was ihn belastet hat, wird von ihm abgewaschen. Aller Schmutz, mit dem er, davon können wir ausgehen, sich mit Sicherheit in seiner Position befleckt haben wird. All das löst sich von ihm, von seinem Körper, von seiner Seele, und sie wird gereinigt. Und er kann gewiss sein, das, wovon dieser Kämmerer jetzt reingewaschen ist, dafür hat Jesus am Kreuz gelitten. Er hat unsere Schuld getragen. Und dann geht ihm vielleicht wieder das durch den Kopf, wovon er zuvor gelesen hat, bevor Philippus ihn gefragt hat. Und nun hat er das verstanden, was er da las. Für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unseren Schmerz. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wir gingen alle in die Irre, die Schafe. Ein jeder auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherern, tat er seinen Mund nicht auf. Erinnern wir uns an die Frage des Kämmerers: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anders? Die Frage des Kämmerers, die können wir leicht beantworten. Wer glaubt, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, damit wir befreit mit Gott leben können, der fühlt in seinem Herzen, dass diese Beschreibung des Jesaja durch Leben, Sterben und Auferstehung dass diese Beschreibung durch Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Der Betrachter dieses abendlichen Films, der sieht einen nachdenklichen Kämmerer aus Äthiopien. Mehr gibt die Szene nicht her. Philippus ist weg, er ist nicht mehr zu sehen. Gott braucht ihn an einer anderen Stelle. In Vers 40 heißt es, Philippus aber fand man zu Aschdod und er zog hindurch und verkündete das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Der Herr hat ihn an einen anderen Ort versetzt und dort hatte der Herr eine andere Aufgabe für ihn. Aber der aufmerksame Beobachter des Films, der merkt, dass sich auf einmal die Gesichtszüge des Kämmerers verändert haben, dass sie sich zunehmend aufhellen. Dieser Kämmerer wird fröhlich, ganz anders als der Zustand, mit dem er oder die Gemütsverfassung, als er losgefahren ist. Das merken wir auch in diesem Film. Ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt. Er hat eine schöne, eine glückliche Wendung, auch wenn am Anfang alles recht, gemein und nicht so schön war. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann reicht der Blick auf den alten Film, der vor unserem inneren Auge läuft, vielleicht gar nicht aus. Sondern manchmal ist es auch wichtig, dass man nicht nur die Bilder sieht, sondern dass man auch auf die Worte hört, die gesprochen werden. Erinnern wir uns an den Anfang aus der Apostelgeschichte, aus dieser Begebenheit. Da heißt es, der Geist spricht zu Philippus, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinführt. Und die öde ist. Wir können uns das vielleicht so vorstellen, also es ist sicherlich eine faszinierende Landschaft, aber sie ist doch recht öde. Und ich denke, das fällt auf, wenn wir diesen Text genau anschauen. Die Straße ist öde, da ist nichts los. Und in der alten Sprache erinnert dieses Wort öde oft an eine Wüste, wüst und öde. So wie die Welt war, als bevor Gott mit seiner Schöpfung sie so wunderbar gemacht hat. Da war überhaupt nichts. Ein ziemlich trauriger Zustand. Das Ziel dieser Straße war Gaza. Heutzutage kaum möglich, dort auf direktem Weg hinzukommen. Ihr kennt die politische Situation in diesem Abschnitt. Aber damals hatte man sicherlich mit diesem Ort an der Küste ganz andere Bilder im Kopf. Aber die Straße dorthin, von Jerusalem nach Gaza, die wurde als öde beschrieben. Der Kämmerer ist schon auf seinem Hinweg diese Straße nach Jerusalem gefahren und jetzt wieder zurück. Zurück zu seinen Schätzen, die er in Äthiopien hüten musste. Diese Aufgabe war vielleicht genauso öde wie diese Straße durch die Wüste Judäas, die hier beschrieben wird. Aber in diesem Zusammenhang merken wir, dass diese hochgestellte Persönlichkeit und seine Aufgabe vielleicht gar nicht so doll war, wie wir uns das denken. Und mit dem, was er jetzt erlebt hat, da waren vielleicht auch der Ausblick auf diese Schätze der Königin etwas, was ihn gar nicht mehr so glücklich gemacht hat. Vielleicht sind sie jetzt für ihn öde geworden. Denn selbst wenn er dadurch ein gutes Einkommen hat, was bringt ihm das? Das ist einfach nur eine Wüste in seinem Leben. Aber nachdem er dieses wunderbare Erlebnis hatte, nachdem er verstanden hat, was Jesaja berichtet, nachdem er diesen Schritt gemacht hat, hin zu Gott, seine Schuld bekannt hat, nachdem er in diesem Tümpel, in diesem Wasser getauft wurde, Philippus schon längst wieder woanders war, da lesen wir ein anderes bemerkenswertes Wort über diesen Kämmerer. Er zog aber seine Straße fröhlich. Merken wir, wie da eine 180-Grad-Wende in seinem Leben stattgefunden hat? Vorher beschreibt uns die Bibel diesen Weg, und ich übertrage es einfach mal, auch den Zustand dieses Mannes als öde, als trostlos, als ziellos, ohne Inhalt in seinem Leben. Und nach diesem wunderbaren Ereignis lesen wir, er zog aber seine Straße fröhlich. Es war dieselbe Straße. Er hatte nach wie vor denselben Job. Aber er zog weiter und war fröhlich. Und das ist wie vielleicht der Unterschied von dem einen zu dem anderen Bild. Seine Entscheidung für Jesus und sein Bekenntnis in der Taufe, das hatte ihn verwandelt. Dieses Bad im Wasser, das war viel mehr als das Niederknien im Tempel. Er war gekommen, um Gott anzubeten, den Gott, den die Vorfahren seiner Königin kennengelernt hatten. Doch nun hat er erfahren, dass dieser Sohn Gottes sein Leben verändert. Sein vermeintlich reiches Leben, das aber doch so öde war, wie die Reise nach Hause. Dieses Leben hat ihn verändert. Er ist fröhlich geworden. Es ist fast so, als hätte jemand für diesen alten Film einen neuen Schluss geschrieben. Der Film, von dem ich gesprochen habe, der geht fröhlich aus. Das ist schön. Das ist genauso wie in dieser Geschichte. Wie das mit dem Kämmerer weitergeht, das finden wir leider nicht. Die Bibel berichtet uns nichts darüber. Aber wir können sicher sein, dass dieses Ereignis, diese Begegnung, diese Entscheidung sein Leben verändert hat. Und das ist das, was mir beim Blick auf diesen alten Film, auf diese alte Begebenheit, die wir schon dutzende Male gehört haben, eigentlich so wichtig geworden ist. Lasst es uns so machen wie der Kämmerer. Lasst uns einfach anstecken von dieser Fröhlichkeit, von dem wir im Vers 39 lesen. Die Beschäftigung mit den Fragen des Glaubens hat ihn dazu geführt, diesen Gast, diesen Philippus, in seinen Wagen aufzunehmen. Derjenige, der sich nicht gescheut hat zu fragen, verstehst du auch, was du da liest? Und merken wir, begonnen hat das Ganze mit dem Wunsch, Gottes Wort kennenzulernen, Gott kennenzulernen. Es hat begonnen mit seinem Suchen, mit seinem Forschen, mit dem Lesen in der Bibel. Und als er begann zu verstehen, da wollte er hineintauchen in diese Welt des Glaubens. Er wollte verstehen, was Jesaja sagt. Und er hat seine Entscheidung getroffen und er tauchte unter in diesem Wasser der Taufe und er tauchte wieder auf. Und er war ein fröhlicher Mensch. Und auf diesem Weg dürfen wir uns diesen Mann als Vorbild nehmen. Wir dürfen ihm folgen mit seiner Fröhlichkeit und uns anstecken lassen von seiner Begeisterung. Und so wünsche ich uns, dass wir uns von dem Geist Gottes führen lassen. Führen lassen wie einen Philippus, der sich hat führen lassen an diesen Weg von Jerusalem nach Gaza und der seine Aufgabe ernst genommen hat. Dass wir uns auch führen lassen von diesem Geist Gottes, der uns fröhlich macht, wie diesen Kämmerer aus Äthiopien. Amen.